Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
What if? Was wäre, wenn es eine Sendung gäbe, in der der Frage nachgegangen wird, ob Talkshows unsere Gesellschaft durch Framing rassistisch prägen?
What if? Wenn in dieser Sendung über ein EU-Gesetz gesprochen wird, das vielleicht eine Gefahr für die Meinungsfreiheit darstellt?
What if?
Wenn der angeblich mächtigste Mann der Welt vielleicht das albernste Video der Welt in Auftrag gegeben hat und dieses Video hier und heute ausführlich analysiert wird.
Ja, dann sind Sie bei Breitband hier im Deutschlandfunk Kultur mit Theresa Sickert
und Markus Richter. Und genau diese Themen haben wir heute für Sie mitgebracht.
Und bevor wir jetzt aber damit anfangen, gibt es aber Netzmusik, wie die der Film uns heute ja auch schon mitgebracht hat, aus Washington DC kommt und voller Klischees ist. Church Bells mit Sticky Keys.
Topic. Deutschland ist in Gefahr, aber nicht durch Flüchtlingswellen, Flüchtlingskrise oder Flüchtlingskriminalität, sondern durch die Talkshows, die diese konkreten Worte benutzen, um immer wieder über ein eigentlich komplexes, facettenreiches Thema zu sprechen und so die gesellschaftliche Stimmung vergiften und nach rechts verschieben.
So zumindest Vorwurf und Kritik, der sich Journalismus im Allgemeinen und das Format Talkshow im Speziellen ausgesetzt sieht. Oder anders formuliert, machen Talkshows gerade Rassismus und Islambashing abendfernsehtauglich zum Mainstream-Diskurs? Philipp Banse hat den aktuellen Stand der Diskussion für uns zusammengefasst.
Nicht zu leugnen ist, junge Männer, geflohen aus Krieg und archaischen Gesellschaften, machen vielen Menschen Angst.
Türken und Araber seien nun mal schwerer zu integrieren als andere. Ist das so?
Können solche Flüchtlinge überhaupt integriert werden? Wie unsicher wird Deutschland dadurch wirklich?
Das Thema bei Sandra Maischberger. Die Islamdebatte. Wo endet die Toleranz?
Talkshows der letzten Tage haben eine schon länger währende Debatte neu angeheizt. Jazzen die öffentlich-rechtlichen TV-Debatten Themen wie Flüchtlinge und Migration unangemessen hoch und befeuern sie damit die Angstagenda der AfD?
Ich persönlich halte diese ganze Debatte für ein Symptom des medialen Aberglaubens.
Der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen.
Man spricht ein einzelnes Genre, eine einzelne Gattung, ein einzelnes Format, nämlich die Talkshow, gleichsam schuldig. Man tut so, als gäbe es eine Art Allmacht des Fernsehens. Und das in Zeiten digital vernetzter, hochnervöser Kommunikation.
Dennoch fällt die Ballung bestimmter Themen in den Talkshows auf. Unter anderem die Entwicklerin Sandra Wiegard und der Twitter-User @paperleaks haben diese Woche noch einmal ausgewertet. Wie oft werden in den großen vier Talkshows Maybrit Illner, Sandra Maischberger, Hart aber fair und Anne Will bestimmte Themen behandelt? Herauskam, dass die Shows in den letzten 3,5 Jahren über kein anderes Thema so oft debattierten wie über Flüchtlinge und Migration. Die TV-Redaktion Redaktionen verteidigen sich mit dem Argument, sie bildeten nur ab, was in Deutschland diskutiert werde. Die Publizistin Caroline Inke will das nicht gelten lassen und verlangt in der Süddeutschen Zeitung von den Redaktionen, es sich nicht zu leicht zu machen.
Als Journalistinnen und Journalisten wählen wir aus. Wir schenken den einen Aufmerksamkeit und den anderen nicht. Wir erzeugen oder korrigieren Asymmetrien der Sichtbarkeit. Wir bilden nicht einfach ab. Wir entscheiden mit darüber, was als Abbild, was als typisch gilt und was nicht. Wir erzeugen absichtlich oder unabsichtlich Verknüpfungen von Kollektiven mit Eigenschaften. Welche Bilder zu Ikonen werden, welche Praktiken als gewöhnlich, welche als ungewöhnlich wahrgenommen, welche Ängste aufgewertet und welche belächelt werden. Das gestalten wir mit.
Die eine Frage ist also, was in den Talkshows thematisiert wird. Der Historiker Per Leo, Co-Autor des Buchs Mit Rechten reden, plädierte dafür, die Themen der Populisten aufzunehmen.
Die Öffnung muss den Themen gelten.
Um eines klarzustellen, beide Themen, Flüchtlinge bei Plasberg und der Islam bei Maischberger, sind es wert, diskutiert zu werden.
Schreibt auch Caroline Gasteiger in der Süddeutschen Zeitung. Aber
Talkshows können beeinflussen, was Leute denken und sollten aus diesem Grund sorgsam mit der Wahl von Thema und Titel sein.
Entscheidender als das, was diskutiert wird, sei das, wie darüber diskutiert wird, erklärt der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hilje. Im Fall der Sendungstitel von Plasberg laute die Assoziationskette Flüchtlinge, Integrationsunvermögen, Unsicherheit. Das, so der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, sei die entscheidende Debatte.
Wie wollen wir miteinander reden? Wie wollen wir miteinander streiten?
Per Leo, der Historiker und Analyst populistischer Diskussionsmuster, wirbt dafür, emotionale Themen zwar anzugehen, aber mit den richtigen Bildern und Schlagworten.
Die Vorbereitung müsste tatsächlich zum Beispiel der Verwendung bestimmter Begriffe gelten, die ja oft sich auch einschleichen. Das sind ja Prozesse, die sich eben nicht von heute auf morgen ereignen, sondern einen langen Vorlauf haben. Die eigene Sprache ist ja immer etwas, was zu großen Teilen unwillkürlich benutzt wird. Da zum Beispiel kritisch der eigenen Sprache gegenüber zu sein, da könnte man tatsächlich auch in der Vorbereitung investieren.
Und genau über diesen Punkt, die Verwendung bestimmter Begriffe im Journalismus, ihre Wirkung auf das Publikum und die kritische Reflexion der eigenen Sprache, haben wir mit der Kognitionsforscherin Elisabeth Wehling geredet.
Bevor wir das machen, aber gibt es ein ganz kurzes Stück Musik von Underbelly, so heißt ein DJ aus Santa Barbara. Und hier hören wir mal rein in seinen Track Cavern.
Prägen uns Talkshows rassistisch? Zumindest müssen wir mal darüber reden. Und zwar darüber, wie momentan in diesen Talkshows, aber auch im Journalismus allgemein, Worte verwendet werden, um Themen zu beschreiben, aber auch, wie diese Themen gesetzt werden.
Wir haben darüber mit der Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling gesprochen, die sich damit beschäftigt, wie schon einzelne Worte die Wahrnehmung auf ein bestimmtes Thema durch sogenanntes Framing verändern können, was das mit Hörern, Lesern, Zuschauern macht und wo der Journalismus Verantwortung übernehmen sollte.
Deutsche Talkshows haben in letzter Zeit Titel getragen wie Die Islamdebatte, wo endet die Toleranz? So ist eine Sendung von Maischberger, die nach der Hulbeck-Verfilmung Unterwerfung kam.
Oder aber Flüchtlinge und Kriminalität, die Diskussion, wie letztens bei Hart aber fair. Wir wollten von Elisabeth Wehling als erstes wissen, was Formulierung, Themensetzung und darin enthaltene Kontextualisierung wie diese Art für Auswirkungen haben.
In den Titeln steckt natürlich wahnsinnig viel, oftmals suggestiv mit drin. Also zum Beispiel, wenn wir einen Titel haben, wie gefährlich ist der Islam wirklich, dann wird was damit gemacht, es wird das Konzept von Gefahr mit dem Konzept des Islam automatisch verbunden. Und der Mensch, und so ist das leider mit dem Gehirn, der Mensch funktioniert nicht so, dass er das als Frage verarbeitet und das Gehirn sagt, gut, ich weiß nicht, ob die beiden zusammenhängen, ich vermerke mir mal, innerlich ist eine Frage. Sondern das Gehirn nimmt beide Konzepte direkt nebeneinander wahr und speichert es ab als zusammenhängend.
Es klang kurz an, es geht also hier nicht nur, und darüber sprechen wir gleich noch ausführlich, über den Inhalt, also das, wie man das Thema gestaltet, sondern auch durchaus, also ob man es überhaupt setzt und wie oft man es setzt.
Ganz genau, natürlich. Das ist ja, also in der Forschung nennt sich das Issue Defining Frame, also Frames, Deutungsrahmen, soziale Rahmen, die man schafft, die definieren, über welche Issues, also über welche Themen wir debattieren. Und solche themendefinierenden Frames, also dieses Setzen von Themen, die auf einmal dann für uns alle wahnsinnig wichtig werden und immer der große Aufmacher und so weiter und so fort, das treibt die Gehirne in eine bestimmte Richtung und das ist redaktionelles, politisches Handeln und das hat natürlich wahnsinnige Auswirkungen auf unser demokratisches Miteinander.
Vielleicht können wir noch einen Schritt zurücktreten und versuchen einmal genau, wenn das überhaupt geht, zu erklären, was ist eigentlich ein Frame, was ist Framing? Kann man das genau definieren?
Frame ist ja aus dem Englischen, bedeutet Rahmen. Und Framing in der Kognitionsforschung bedeutet Deutungsrahmen, die in unserem Gehirn residieren. Also, wir begreifen die Welt nur, weil wir sogenannte Frames im Kopf haben. Diese Frames organisieren unser Weltwissen. Und wenn ich Ihnen ein Wort sage, dann wird ein Frame aktiviert und nur aufgrund dessen wissen Sie, was ich sage. Wenn ich zu Ihnen sage Banane, dann wird ein Frame aktiviert, der damit zu tun hat, was Sie alles wissen über Bananen. Der Geruch, der Geschmack, die Farbe, die Form und so weiter und so fort. Und zwar wird es so aktiviert, dass selbst Ihre prototypischen Handlungen, die Sie mit einer Banane vollziehen, also sozusagen die Banane in die Hand nehmen, die Banane schälen, in die Banane reinbeißen. Selbst diese prototypischen Handlungen werden vom Gehirn simuliert, mitaktiviert, um dem Wort eine Bedeutung zu geben. Und das ist ein zentraler Punkt beim Framing. Alles, was Sie sagen und was das Gehirn versteht über ein Frame, involviert physische Simulationsmuster von Geschmack, von Gerüchen, von Farben, aber natürlich auch von Emotionen. Und da wird es in der politischen Debatte dann natürlich hochspannend.
Wenn ich als Journalist jetzt also weiß, was Framing bedeutet, welche Mechanismen auch dahinter stehen und was ich also damit dementsprechend auch bei meinem Zuschauer, meiner Zuhörerin, dem Rezipienten auslösen kann, inwiefern sollte ich das bei den Formulierungen meiner Themensetzungen, der Überschriften, der Texte und so weiter oder eben auch bei der Auswahl der Talkshow-Gäste berücksichtigen?
Naja, die Frage, ich glaube eigentlich, dass man da noch zwei Schritte zurückgehen muss und zunächst mal feststellen muss, dass tatsächlich oftmals Redaktionen, Journalisten, aber auch einfach Mitbürgern, Mitbürgerinnen und auch Politikern gar nicht bewusst ist, in welchen Deutungsrahmen sie sich sprachlich eigentlich bewegen. Zum Beispiel, ich bin mir gar nicht sicher, dass eine Redaktion, die entscheidet, dass man jetzt mal den Titel machen könnte, dürfen wir noch Negerkuss sagen? Sich darüber bewusst ist, dass wir empirisch in der Kognitionsforschung seit Jahren wissen, dass das Wort, das N-Wort, das dort inkludiert ist, unmittelbar zu abwertendem, marginalisierendem Verhalten führt bei Probanden. Das heißt, wenn man sich da mehr Klarheit verschafft, wenn man sich die Mühe macht, wirklich mal reinzugehen in die Forschung, zu sagen, okay, die und die Dinge müssen nicht debattiert werden, weil wir sie wissen, dann kann man sich vielleicht daran machen, das Wissen darüber in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber ich sag mal, hinter der Empirie hinterherhinkend Dinge zu einem großen Talkshow-Thema zu machen, die man so eigentlich gar nicht mehr debattieren sollte, weil wir eben wissen, was die Antwort ist. Das ist so eine Geschichte, da liegt eigentlich das Problem. Und ja, wie Sie es auch sagen, das zweite Problem ist natürlich, welchen Titel gebe ich der Talkshow? So. Und eines kann man sich dabei merken. Wann immer man Konzepte aufgreift und mit einem Fragezeichen versieht, denkt das Gehirn nicht das Fragezeichen, sondern das Gehirn denkt die inhaltliche Aussage. Wenn ich sage, haben wir in Deutschland zu viele Geflüchtete? Fragezeichen, dann denkt und merkt sich das Gehirn, in Deutschland zu viele Geflüchtete. Das Fragezeichen ist Nebenmusik, da passiert nicht viel, das merkt man sich nicht neuronal. Und das ist eben das Vertrackte daran. Und dass das, was man oftmals als Frage in den Raum stellen will, eigentlich für das Gehirn neuronal eine Aussage ist. Sich vernetzt, sich stärkt im Denken und damit zunehmend zum kollektiven Denkmuster wird.
Jetzt ausgehend davon, was sie ganz am Anfang gesagt hat, könnte man ja vermuten, diese Fragen werden vielleicht in dieser Art und Weise nicht formuliert, weil es da ein inhaltliches Interesse dran gibt, sondern weil sie auf die maximale Quote gehen, also die maximale Provokation letztendlich. Mhm. Ausgehend von dem, was Sie jetzt gesagt haben, könnte man denken, na gut, es wäre vielleicht besser für uns als Gesellschaft, dass man diese Titel sachlicher oder rationaler oder zumindest mit Reflexionspotenzial versieht. Aber geht das überhaupt oder ist es nicht automatisch so, ausgewogener Titel gleich spricht mich gar nicht an im Sinne von einer Erregung?
Es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, dass wir provokante Talkshow-Titel immer aus der Provokation eines eher, sage ich mal, rechtspopulistischen Lagers heraus dieser Tage, beziehungsweise dieser Jahre, muss man mittlerweile ja schon sagen, formuliert, sondern man kann sie auch mal provokativ aus anderen Weltsichten heraus formulieren, zum Beispiel, dass der Talkshow-Titel »Dürfen wir noch Negerkuss sagen?« kann auch heißen »Dürfen wir über Sprache hassen?« Ja, also einfach, um es mal plastisch zu machen. Das heißt, Themen provokant aufzumachen, ja, das wird immer Teil des Journalismus sein. Das wäre auch völlig illusorisch, meines Erachtens, das wegzudenken, rauszuredigieren. Aber muss ich immer provokant und interessant und zugespitzt formulieren aus einer Weltsicht, die ja immer noch eine Minorität darstellt in unserer deutschen Debatte, was sich an den Wahlen dann, also in der Debatte vielleicht nicht, aber im Wahlverhalten. So, und da liegt doch eigentlich der Hund begraben aus meiner Sicht.
Kann man sich denn dieser Wirkung als Einzelperson überhaupt entziehen? Und wenn man das noch größer denken würde, kann das überhaupt also auch kollektiv funktionieren? Also zu sagen, eine ganze Gesellschaft stellt sich bestimmten Frames entgegen und dann sozusagen hebeln wir deren Wirkung langfristig aus?
Jedwedes politische Denken findet innerhalb von Frames statt. Wenn Sie ein möglichst offenes, faires, streitbares, aber faires, demokratisches Miteinander haben wollen, wenn die Menschen möglichst viel wirkliche Gedankenfreiheit haben sollen, dann muss eine Debatte so gestaltet sein, dass jeder seine jeweilige ideologisch-moralische Interpretation der Faktenlage offen auf den Tisch legt. Und das geht nur über Sprache, über kognitiv transparente Sprache. Bedeutet, ich mache es auf einen ganz kleinen Nenner, bedeutet, wenn ich denke, dass Steuern eine Verantwortung sich selbst und anderen gegenüber bedeuten, dann spreche ich von der Steuerverantwortung. Wenn ich denke, dass Steuern Menschen an der Leistung hindern, dann spreche ich von der Steuerlast. Das ist mal im ganz Kleinen aufgemacht ein Beispiel dafür, wie man zunehmend ideologisch-moralische Transparenz schaffen kann, wo die Leute dann sagen können, Mensch, ich habe hier unterschiedliche Konzepte sprachlich, damit durchdringe ich auch zunehmend die unterschiedlichen gedanklichen politischen Konzepte und kann mich dann freier entscheiden in der Wahl, in der Diskussion, was ich sagen und ergo denken will. Und dieser Tage, das muss ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, haben wir alle von links nach rechts und durch die Medien hindurch ein Duktus, nachdem wir sagen Steuerlast, Steuerlast, Steuerlast und bewegen uns damit in einem einseitigen, ideologisch einseitigen Framing der Frage Steuer.
Das heißt, es gibt so einen viel zitierten Tweet der Hart aber Fair Redaktion, wo sie sagen, naja, wir stellen ja das nur so dar, wie die Menschen es wirklich sehen. Könnte man also daraus jetzt ziehen, dass man sagt, also die Aufgabe von Journalismus ist es, transparent zu framen oder Framing transparent zu machen?
Ich will mal ein Beispiel rausgreifen, einfach weil es so deutlich macht, dass auch in dieser Sendung, von der gesagt wurde, wir framen nicht, Framing durch die Bank weg stattfand. Es ging unter anderem darum, dass viele Geflüchtete, deren Asylverfahren negativ beschieden wird, in sozusagen Revision gehen, nochmal die Entscheidung anklagen und davon 12% immerhin Erfolg haben. Aufgemacht an einem Zitat, in diesem Falle einem Zitat aus der CSU, das so in die Richtung ging von wegen Asylsabotage. Ne? Die gehen jetzt vor Gericht und die klagen Asylsabotage. Dann machte die Sendung einen Cut und ging in das Segment Fakt ist. Dann wurde das Ganze unterlegt mit Bildern. Und welches Bild wurde genutzt, um die Geflüchteten darzustellen, bildlich, die sich darum bemühen, dass ihr Verfahren nochmal neu aufgemacht wird? Es wurde ein Bild genutzt von einem Angeklagten in einem Gerichtssaal, der sich ein Heft vor die Augen, vors Gesicht hält, um nicht erkannt zu werden. Das heißt, es wurde über Bildsprache ein Frame aktiviert von einem Angeklagten, der vor Gericht steht, aufgrund einer Straftat, die gewissermaßen so schlimm ist, dass er anonym bleiben will. Das wurde als Bild verwendet. Das ist Framing. Das ist Framing und diese redaktionelle Entscheidung, bildredaktionell in dem Fall, zu sagen, dieses Bild nehmen wir, wenn wir darüber sprechen, dass Asylbescheide nochmal in Frage gestellt werden, Das ist Framing. Und da hat sich die Redaktion natürlich unmittelbar selbst widerlegt. Alleine mit diesem kleinen Moment lässt sich das gut verdeutlichen, ja.
Nun kann man ja auch nicht framen. Also man gibt immer mit dem, wie man einen Titel wählt, welches Bild man aussucht, auch irgendwie eine Stoßrichtung, eine Gedankenrichtung zumindest erstmal vor. Wie kann oder mit dem Wissen dazu überhaupt Ausgewogenheit aussehen? Was wäre Ihre Hausaufgabe vielleicht für Journalisten?
Mehrere. Zum einen tatsächlich die Frames, die vorherrschen, zu thematisieren. Also zum Beispiel als Journalist, als Journalistin zu sagen, wir haben jetzt gerade eine Debatte um meinetwegen die Flüchtlingswelle. Das ist ja eine Debatte, die jetzt gerade nochmal richtig hochkommt, ne? Diese ganzen Wassermetaphern in dem Framing rund um die Geflüchteten. Wir haben diese Sprachbilder und machen uns auch mal kurz kollektiv deutlich, was diese Sprachbilder bedeuten und was da eigentlich alles drinsteckt. Das ist das eine. Das können Sie durchziehen von der Steuerdebatte über die Umweltdebatte und so weiter. Das heißt, ein Hinterfragen der Frames, die uns diskursiv jeden Tag in die Zeitung flattern, wäre Teil eines journalistischen Auftrags in dem Falle. Das Zweite ist, dass Sie natürlich als Journalist, als Journalistin immer entscheiden müssen, gehe ich auf ein einseitiges Framing oder mache ich mir zumindest die Mühe, zweiseitig die Sache aufzumachen. Entscheide ich mich zum Beispiel, wenn ich einen Artikel schreibe, über die Steuern, Steuerlast und Steuerverantwortung gleichermaßen oft zu nutzen? Das wäre schon eine immense Verbesserung oder ein immenser Anstieg an ideologischer Transparenz auch im Journalismus sozusagen. Allerdings, und das sage ich dazu, die Journalisten können nicht den Job der Politiker machen. Und wenn wir es mit einer demokratischen Streitkultur zu tun haben, die über Jahre hinweg sich darauf eingelassen hat, wichtige politische Themen innerhalb nur eines ideologisch-moralischen Framings immer wieder durchzudiskutieren, dann kann es nicht am Ende des Tages die Aufgabe der Medien sein, das zu korrigieren, zumindest nicht alleine, sondern dann gibt es natürlich eine unglaubliche Bringschuld auf Seiten der Politiker.
Da gibt es also noch einiges zu tun, nicht aber nur eben auch deutlich für Journalistinnen und Journalisten. Vielen Dank also an Elisabeth Wehling für dieses Gespräch.
Das ist Musik aus Mexiko von PVLSR. Dead Inside heißt der Track und kommt von der Compilation Sick Boys des Labels Stupid Decisions. Runterladen ist keine solche. Viel Spaß.
Medien und Meinungen.
Und für die ist jetzt unser Kollege Jochen Dreyer im Studio. Hallo.
Hallo.
Nächste Woche, am 20. Juni, wird im EU-Parlament über Uploadfilter entschieden. Und genau gesagt geht es um Änderungen des Artikels 13 der Urheberrechtsrichtlinie der EU. Was sollen die Uploadfilter leisten und um was für Inhalte geht es da genau, Jochen?
Ja, es geht um eine Prüfung aller Inhalte, die auf Plattformen von Nutzern hochgeladen werden und dann öffentlich oder teilöffentlich zu sehen sind, also Bilder, Musik, Texte, Video, und darum, ob sie gegen Urheberrechte verstoßen. Aber es gibt erheblichen Widerstand dagegen. Diese Woche meldeten sich mit Tim Berners-Lee und Vint Cerf, Internetpioniere der ersten Stunde, in einem offenen Brief zu Wort. Sie sehen in der Filterpflicht eine Gefahr für das Internet, wie wir es kennen, für die Meinungsfreiheit und eine Stärkung von der großen Plattform und Konzerne.
Der Schutz von Urheberrechten im Internet ist natürlich ein wichtiges Thema, aber inwiefern könnten diese Filter denn die Meinungsfreiheit gefährden?
Ja, ein solcher Filter könnte sehr schnell zu anderen Zwecken missbraucht werden, weil Filter sind eben perfekte Werkzeuge für Zensur. Des Weiteren wird befürchtet, dass die Filterpflicht kleinen Unternehmen und Startups in Europa schaden würden, weil sie einfach sehr teuer in der Entwicklung sind. Große Konzerne würden profitieren, denn die haben das Budget schon, die haben das halt vor allem auch schon entwickelt, haben die Software und die Kleinen müssten dann bei ihnen kaufen oder mieten. Gewinner wären Facebook oder Google.
Was man immer wieder hört, das sagt, diese Filter könnten das Internet, wie wir es kennen, für immer ändern. Was genau, wie passiert das?
Ja, diese Filter würden jeden betreffen. Du kannst zum Beispiel keine Videos von einer Hochzeitsparty mit Musik mehr im Hintergrund teilen oder ein Selfie vor einer Großbildleinwand beim Public Viewing jetzt gerade zur Fußball-WM. Das würde wahrscheinlich auch geblockt werden, weil im Hintergrund urheberrechtsgeschütztes Material zu sehen ist. Und Julia Reda, EU-Parlamentarierin der Piratenpartei, erklärte Breitband gegenüber im Februar schon, dass der Artikel 13 in dieser Form so eigentlich auch nie gewollt war, nicht einmal von der Musik- und Content-Industrie selbst.
Die meisten Musiker wollen ja, dass die Musik auf YouTube zu finden ist. Sie wollen nur dafür auch bezahlt werden. Herr Voss hat jetzt aus dieser Forderung einfach eine Verpflichtung für alle Plattformen gemacht, alle möglichen urheberrechtlich geschützten Inhalte zu lizenzieren. Das ist nicht nur unverhältnismäßig, sondern es ist auch einfach unmöglich. Woher soll denn zum Beispiel eBay eine Lizenz für alle Produktfotos bekommen, die Privatpersonen dort eingestellt haben? Diese Privatpersonen sind ja in keiner Verwertungsgesellschaft vertreten.
Ja, Julia Reda spricht hier Axel Voss an, CDU-Politiker und Mitglied im Rechtsausschuss des EU-Parlaments. Der hat den Gesetzestext mitentworfen.
In der letzten Woche hat die BBC das Ende des Memes ausgerufen, denn diese bestehen ja oft aus Bildern, die dem Copyright unterliegen, die aber eben geremixt werden.
Ja, wir sind uns noch nicht mal einig, ob wir Memes oder Memes sagen. Und jetzt ist es schon wieder zu Ende mit Ihnen. Denn es könnte wirklich so sein, genauso Parodien, Rezensionen, Filmausschnitte, denn die Filter können keinen Kontext erkennen, das sagt auch Julia Reda.
Aber wer daran eigentlich die Rechte hat oder ob es sich vielleicht um ein legales Zitat handelt, das können Sie nicht erkennen. Im Zweifel wird immer gelöscht.
Moment mal, nochmal zurück zur Union. Ich bin jetzt verwirrt. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung sprechen sich ja die Parteien CDU, CSU, auch SPD, gegen solche Filter aus. Und jetzt wollen aber die Konservativen auf EU-Ebene doch dafür stimmen. Was ist da los?
Ja, der Hintergrund ist offensichtlich wirklich so ein Deal. Die Bundesregierung möchte das Leistungsschutzrecht auf EU-Ebene durchsetzen. Es ist schon seit 2 Jahren in Deutschland wirksam, gilt vielen längst als gescheitert, als Lobbygesetz, das Verlage begünstigt, indem es ihnen Geld zuspricht für Snippets von Texten, die beispielsweise in Suchmaschinen angezeigt werden. Und Frankreich war ursprünglich vielleicht auch zu Recht dagegen, war aber für die Upload-Filter. Und jetzt stimmen wohl die deutschen Abgeordneten der konservativen Parteien für die Filter und Frankreich für das Leistungsschutzrecht. Parteien und Lobbyisten hätten so gewonnen, die Internetnutzer verloren.
Noch ist es alles abwendbar. Die Abstimmung ist in 4 Tagen und bisher sieht es nach einer ziemlich knappen Mehrheit für die Filter aus.
Könnte sich noch ändern, weil jeder EU-Bürger kann noch Kontakt zu seinen Abgeordneten aufnehmen und sich vielleicht auch dagegen aussprechen und jemand überzeugen. Danke, Jochen, für dieses filterlose Update.
Gerne noch. Doch.
So, die Meldung dieser Woche finden Sie auch nochmal unter breitband.deutschlandfunkkultur.de. Dort gibt es auch die Netzmusik aus dieser Sendung.
Ja, und da haben wir jetzt nach den harten Themen nochmal etwas von Underbelly, das für Spannung, Entspannung, eben nicht die Spannung und Leichtigkeit sorgt. Wir hören von dem DJ aus Santa Barbara einen Instrumental-Hip-Hop-Track, und zwar Cavern.
I'm not afraid of your ghost.
Oh Lord, he's got a hold on me, pulling me down. And I follow wherever he leads. Well, he's taking me under. And I can't breathe. No, I can't breathe. Now I'm gone. Are you trying to save me? You took my soul as yours, and then you left nothing for me. So give me back my ghost, or I'll forever be empty.
spannende Netzmusik hier im Deutschlandfunk Kultur von den Ghosts. Soft Wasp war das.
Breitbandbesprechung.
Die Präsidentschaft Donald Trumps ist ja schon reich an Absurditäten, könnte man sagen. Und seit letztem Dienstag ist sie nun noch um eine weitere Absurdität reicher geworden.
Das klingt erstmal harmlos. Zum Gipfeltreffen in Singapur mit Kim Jong-un schenkte Trump dem nordkoreanischen Staatschef einen kurzen Film.
Ja, und diese 4 Minuten sind nichts anderes als ein epischer Filmtrailer, der den Moment des Aufeinandertreffens der beiden eigentlich verfeindeten Staatsmänner beschwört. Das Weiße Haus hat den Clip auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht.
Wir haben uns diesen Clip vor der Sendung gemeinsam mit unserem Filmkritiker Matthias Dell angeschaut und wollten vorher von ihm noch wissen, wenn man jetzt so dieses filmische Geschenk irgendwie kategorisieren wollen würde oder allgemein beschreiben, wie macht man das?
Ja, das ist so eine Mischung, könnte man sagen, aus Entwicklerporno, der einem eine leuchtende Zukunft vor Augen führt mit zufälligem Material aus irgendwelchen Datenbanken, Häuser, Pferde und aus einem Filmtrailer, der Spannung erzeugen soll für den eigentlichen Film, der in diesem Fall das Treffen von Trump und Kim ist und eben diese Erwartungshaltung in markigen Tönen beschwört. Und diese Zweigeteiltheit, diese Doppeldeutigkeit des ganzen Clips, die zieht sich so durch, also auch in seinen ganzen Argumentationen. Es geht so immer um Dualismen, Schwarz-Weiß gegen Farbbilder, Vergangenheit gegen Zukunft, Frieden gegen Krieg, Wohlstand gegen Armut. Und in gewisser Weise ist dieses relativ einfache Denken ja auch charakteristisch für Trump.
Also dann schauen wir doch mal rein in den Anfang.
7 billion people inhabit planet Earth. Of those alive today, only a small number will leave a lasting impact. And only the very few will make decisions or take actions that renew their homeland and change the course of history.
Geschichte, also History war hier das Schlüsselwort des Films und der taucht ja immer wieder auf, oder?
Genau, aber sehr vage. Also mal ist Geschichte was Feststehendes, wenn es irgendwie heißt, sowas wie das vorbestimmte Schicksal in der attischen Tragödie. Manchmal ist Geschichte aber etwas, das sich weiterentwickelt, was irgendwie auch ein bisschen komisch klingt. Etwas Machbares, wenn am Ende versprochen wird, dass die beiden Helden, die beiden Staatslenker Geschichte machen können. Dann gibt es so zyklische Ideen von Wiederkehr. Gleichzeitig wird gedacht, man kann sich vorwärts und rückwärts bewegen, also eher linear. Und das trägt stark zu dem Eindruck bei, die man bei dem Film hat, dass es eben sehr parodistisch ist.
Ja, und der entwirft sich da ja selber als eine Art Filmfigur. Destiny Pictures heißt auch die fiktive Produktionsfirma, die dann auch direkt am Anfang da so dramatisch erscheint und den Film präsentiert.
Was ja auch so ein absolut parodistisches Element ist, dass sich das Weiße Haus eine Firma ausdenkt mit so einem stulligen Namen und damit dann diesen Film anteasert.
Naja, Schicksal, Geschichte, wenn man aber weggeht von diesem Geschichtsbegriff, dem Inhalt dieser Trailer-Beschwörung, könnte man sagen, argumentiert der Clip filmisch tatsächlich noch irgendwie und was sind da die Mittel, wenn man sie findet?
Da gibt es viele Ebenen. Zum einen natürlich diese ganz offensichtlichen Fiktionalisierung, Emotionalisierung von Wirklichkeit, dass also wirklich dieser Trailer auf ein wirkliches Ereignis hindeutet, dass er dann quasi als Sequel der Geschichte beschreibt, in dem dann Trump und Kim Heldenfiguren sind, so wie Sly Stallone, der auch mal kurz vorkommt in dem Clip. Den entscheidenden Punkt hat er dann dramaturgisch ziemlich genau in der Mitte, wenn er Kim quasi das Messer seiner hochgepitchten Dramatik auf die Brust setzt und fragt, wofür er sich entscheidet. Wird.
A story about a special moment in time when a man is presented with one chance that may never be repeated. What will he choose? To show vision and leadership? Or not?
Also an der Stelle kommt der Clip ja fast zum Stehen und die entscheidende Frage, die wird dann illustriert von einem Effekt, der so aussieht wie brennendes Zelluloid im Projektor machen würde.
Ja, vor allem ein absolut irres Bild, wenn man sich überlegt, wie ernst dieses Filmding von diesem Clip genommen wird, dass also man sich vom analogen Filmmaterial, was ja heute gar nicht mehr für die Kinos relevant ist, die Metaphern leiht. Das Scheitern ist, der Film reißt und verbrennt irgendwie. Also das Schlimmste, was diesem Trailer passieren kann, ist, dass er irgendwie sich in Luft auflöst. Und darin kann man natürlich jetzt küchenpsychologisch sagen, steckt irgendwie auch so ein gefühlter Todesdrang oder so eine gewisse Selbstvernichtungssehnsucht, weil es irgendwie halt klar ist, es geht irgendwie um ganz viel und dann löst sich das Material plötzlich auf. Es gibt auch später nochmal einen Moment, wenn es darum geht, Kim die richtige Zukunft zu empfehlen. Und die wird absurderweise wiederum auch angezählt von so Markierungen, wie man das auch aus dem analogen Filmzeitalter kennt, wo der Filmvorführer halt sehen konnte, wann der Film beginnt. So ein kleiner Countdown, der gezählt wird, damit er richtig überblendet. Und das ist natürlich auch ein sehr schönes Bild für die ganze Trump-Präsidentschaft, die ja irgendwie von einer unglaublichen Vergangenheitssehnsucht und einem Zurück getragen ist, dass man also die Zukunft anzählt mit einem letztendlich obsoleten, analogen Filmprojektionsstandard.
Und was der Clip ja auch mitbringt, ist das Interesse für diesen Film, der da quasi angeteasert wird, in dem Trump und Kim in Singapur spielen. Das zeigt zum Beispiel auch die nächste Stelle.
What if? Can history be changed? Will the world embrace this change? And when could this moment in history
Ja, da wird die Welt ja repräsentiert, irgendwie unter anderem durch Bilder von der Reichstagskuppel, auch vom Londoner Tower und anderen Sehenswürdigkeiten, Landmarks. Gleichzeitig ist das so ein bisschen, wenn man will, die wahrste Stelle im Film, weil die Ereignishaftigkeit dieses Treffens ja für Medien schon sehr interessant ist irgendwie. Und darin ist Trump auch unübertroffen, solche Momente zu kreieren. Also welchen Unsinn er auch macht, er kann mit Publikum rechnen, also auch, dass wir jetzt hier sitzen und über diesen merkwürdigen, schlecht gemachten Film reden.
Aber was sagt denn der Film jetzt über die Vorstellung von seinem Betrachter aus? Also wie soll Kim selber diesen Film schauen?
Na, also wenn man sich aus der Kim-Perspektive das denkt, dass dieser Clip schon auf gewisse Dispositionen bei ihm treffen könnte. Es gibt ja in Nordkorea, ist ja ein sehr filmisches Land, was man als Tourist daran merkt, dass man sich da nur durchbewegt in Bussen, also nur Bewegtbild aufnehmen kann und keine Fotos machen kann. Der Vater von ihm, Kim Jong-il, war ja ein ganz großer Kinofan, der hat sich sein Weltbild irgendwie so ein bisschen aus James-Bond-Filmen gezimmert, hat sogar Schauspieler entführt, damit das Kino in Nordkorea zur Blüte kommt. Und es gibt letztendlich auch irgendwie so eine Idee, dass die Modernisierung, die in den letzten Jahren in Pyongyang passiert ist, auch zu tun hat mit filmischen Bildern, die wiederum durch chinesische Raubkopien ins Land gekommen sind. Da haben Leute gesehen, wie sehen andere Städte aus, und dann musste Pyongyang so ein bisschen aufrüsten mit Lichttechnik und Hochhäusern, um quasi dieses Bild auch den eigenen Leuten spiegeln zu können, was natürlich dann permanent vertrieben wird.
Du hast tatsächlich so noch einen tieferen Einblick in die Filmszene da. Du warst 2014 in Pyongyang bei einem Filmfestival. Kannst du, wenn du diesen Clip siehst, verbindet sich da irgendwas mit den Eindrücken von damals?
Na, wie gesagt, also es ist ein laufender, permanent läuft Fernsehen, wo Kim gezeigt wird, wo repräsentiert wird, wo irgendwie das Land ausgestellt wird, sich selbst gezeigt wird, und so ein gewisses Spiegelbild, wenn auch in diesen Random-Bildern, ist das ja. Vor allen Dingen war interessant bei dem Filmfestival, wo man merken konnte, wie weltfern das Land ist, weil die überhaupt keine Vorstellung hatten, was filmisch auf der Welt gerade passiert, und da ganz zufällig Filme hingekommen sind aus Deutschland, zum Beispiel Goethe-Institutsvorschläge für Arthouse-Filme und aber auch irgendwelche Sat.1-Schmonzetten, wo sie einen Verleiher kannten. Und dann wurden die Filme stellenweise auch vorgeführt wie Raubkopien oder als Vorführkopie, wo noch drin steht, nur für interne Benutzung, oder wo man den Timecode sogar noch drin hat. Und da würde ich nur sagen, auf der Schrottigkeit dieses zusammengelöteten Clips von Trump müsste das also sehr stark an ästhetische Erfahrungen im koreanischen Kino erinnern.
Sehr schön. Also What If haben wir immer wieder gehört in diesem Clip. Was wäre, wenn? Das ist so die große beschwörende Frage, die auch immer wieder in diesem Clip rumwabert. Ist denn für dich jetzt noch eine Frage offen?
Na, die entscheidende Frage für mich ist eigentlich, wie dieser Film, dieser Clip, diese Datei dann integriert werden kann in ein auch touristisches Highlight des Nordkorea-Besuchs, was dann fast jeder mitmacht. Es gibt nämlich ein Geschenkemuseum, wo alle Staatsgeschenke, die die drei Kims bekommen haben, gesammelt werden, mit einem riesen Stollen, wo alle Geschenke ausgestellt werden, um zu zeigen, wie bedeutsam die nordkoreanischen Führer von der Welt geachtet werden. Da gibt es eine Vase von Jiang Zemin und einen Krokodilhautkoffer von Fidel Castro, eine Flinte von Erich Honecker. Und interessant wäre natürlich, wie sich dieses Geschenk, das es ja ist, in dieser Ausstellung dann installiert lässt.
Wir bleiben gespannt darauf, wie das wird, und empfehlen jetzt erstmal, nachdem Sie die Analyse gehört haben, sich das ganze, ich sag's mal, Machwerk anzuschauen. Noch nie habe ich mich schöner fremd geschämt. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Ja, Matthias Dell über den 4-minütigen Film, den US-Präsident Trump Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un geschenkt hat. Das Video haben wir gerade eben getwittert über unseren Breitbandkanal.
Hier gibt's jetzt noch Netzmusik. The Other Side featuring Brittany McQueen von Wenata.
I made it to the trip, I live a different life. I made it on the other side.
Podcast-Kritik.
Der Krieg gegen den Terror, Streit um die nukleare Aufrüstung, mächtige Seilschaften und mittendrin eine tragische persönliche Geschichte. Der Podcast The Assassination, also die Ermordung, des BBC World Service ist ein Politthriller aus Pakistan.
Genauer gesagt handelt es sich um eine journalistische Recherche über Benazir Bhutto. In den 1990er Jahren war sie zweimal Premierministerin des Staates, in dem knapp 200 Millionen Einwohner leben. Vor etwas mehr als 10 Jahren will sie ein drittes Mal antreten, kehrt aus ihrem Exil in Dubai zurück und wird Opfer eines Anschlags.
Johannes Nichtelmann stellt uns einen preisgekrönten englischsprachigen Podcast vor, der mehr leistet, als nur zu fragen, wer hat hier wen umgebracht.
Many people come to me and they say, oh, you know, they'll want to kill you, they want to do this, they want to do that. I don't bother about it.
Benazir Bhutto, Pakistans ehemalige Premierministerin, lebt im Exil in Dubai. 2007 entschließt sie sich, nach Pakistan zurückzukehren, will ein drittes Mal an die Macht. Der Wahlkampf beginnt mit einer Rede in Washington. Hier wirbt die damals 54-Jährige um Unterstützung bei den US-Amerikanern und spricht offen aus, dass ihre persönliche Sicherheitslage mehr als ungünstig scheint.
I do not know what awaits me once I leave the airport.
Bhutto telefoniert mit dem damals amtierenden Präsidenten Pakistans Pervez Musharraf. Ihrem Freund, dem US-Journalisten Mark Siegel, erzählt sie unmittelbar danach von dem Gespräch. Musharraf habe ihr gedroht. Er könne ihre Sicherheitslage beeinflussen.
And he said that her safety, her security was a function of her relationship with him.
But she took it really as a threat.
Absolutely.
Die Geschichte beginnt auf einer Hausparty des BBC-Korrespondenten Owen Bennett-Jones, dem Erzähler der Geschichte.
Some journalists shy away from socializing with contacts, believing it compromises their independence. I never saw it like that. For me, access is key, which is why when I was throwing a party, I thought, why not ask the former Prime Minister Benazir Bhutto? She won't come, of course, but she did.
Auf einmal sitzt eine der mächtigsten Frauen der Welt auf seinem Sofa. Owen Bennett-Jones ist einer der großen britischen Radiojournalisten, berichtet für die BBC aus dem Ausland, auch über Bhutto. Große Dokumentationen gehörten bislang nicht zu seinem Geschäft, weshalb der erfahrene BBC-Producer Neil Russell die Serie hauptsächlich geschrieben hat. Es gibt keinen anderen britischen Journalisten, der Pakistan so gut kennt wie Owen. Mein Job war es, das Rohmaterial und seine Interviews durchzuhören, mir die Dokumente anzusehen und auch einige Tage mit Owen über die Story zu sprechen. Ich habe mir Notizen gemacht und dann eine Struktur erstellt.
And it seemed quite peaceful.
Bhutto kehrt wie geplant zurück nach Pakistan. Ihre Jugendfreundin Victoria Schofield erzählt.
And then suddenly there was this noise. Initially it sounded like fireworks. But then there was this awful realization that it was a bomb attack.
Let's cross now to News Azo and Benazir Jones, who's outside Benazir Bhutto's house.
Der erste Anschlag. Er misslingt. Owen Bennett-Jones erzählt nicht nur eine Geschichte nach. Er war entweder selbst dabei und hat Aufnahmen gemacht, greift auf das Archiv zurück oder lässt Zeitzeugen berichten. In den 10 Episoden, die zwischen 12 und 40 Minuten lang sind, erscheint jedes Wort relevant. Überraschende Wendungen und Spannungsbögen gibt es viele.
As Benazir and I parted company that night, it occurred to me that her days were numbered.
Globale politische Zusammenhänge werden unkompliziert erklärt. In der zweiten Folge geht es um die Frage, wie die Bhuttos zu einer der mächtigsten und einflussreichsten Familien Pakistans wurden. Benazir Bhutto war keine Heilige, sah sich massiven Korruptionsvorwürfen ausgesetzt. Bereits ihr Vater verhalf Pakistan zum Aufstieg zur Atommacht und endete nach einem Putsch am Galgen. Da war Benazir 25 Jahre alt.
At the end of the meeting, I said that I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye.
BBC Producer Neil Russell. Ich denke, wenn man hört, wie sie in ihrem ersten Interview nach der Ermordung ihres Vaters spricht, kurz nachdem sie selbst aus dem Gefängnis freigelassen wurde, spürt man Sympathie für diese Person.
Have some sympathy for this person.
How were you officially informed of his death? How did you learn of it?
By the radio.
The Assassination ist ein Beispiel dafür, was öffentlich-rechtliches Radio leisten kann. Ein Journalist, der bislang vor allem für aktuelle Berichterstattung zuständig war, blickt zurück und analysiert, ohne auf die Uhr gucken zu müssen. Selbstbewusst erzählt, wird aus seiner Recherche ein Thriller. Die insgesamt 4,5 Stunden sind nicht zu vollgepackt. Uns Hörerinnen und Hörern bleibt Zeit zum Verstehen und Mitfühlen.
A senior party figure shared the news with the huge crowd that had gathered at the hospital.
Am 27. Dezember 2007 wird Benazir Bhutto ermordet. Und es tauchen Tonaufnahmen auf, die belegen sollen, dass die Taliban hinter der Ermordung stecken.
It was a tremendous effort, said the Taliban leader. They were really brave boys who killed her.
Ermordet durch Fundamentalisten. Natürlich ist die Antwort nicht ganz so einfach. Wer wusste, wann, was und warum wurden bestimmte Dinge nicht verhindert? Es gibt Antworten. Einzig ermüdend kann der laute und BBC-hafte Duktus von Owen Bennett-Jones Sprache sein. Heute würde er sich etwas zurücknehmen, sagt Producer Neil Russell.
Most of the links Owen recorded.
Ein Großteil der Aufnahmen hat Owen unter einer Bettdecke in Abu Dhabi gemacht.
The intelligence people knew it.
The Assassination. Hervorragende Dramaturgie, echte Relevanz und extrem guter Journalismus.
Ja, ein begeisterter Johannes Nichelmann über den BBC-Podcast The Assassination. Vielleicht ist das ja was fürs Wochenendprogramm.
Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, während wir den Beitrag gehört haben, dass das auch, glaube ich, gerade für Radiomacherinnen und Radiomacher total spannend ist, weil ich unterstelle mal, das ist so ein heimlichen Wunschtraum von dem, der mit Audio arbeitet. Man hat dieses riesige Audioarchiv, das man sich ansammelt über die Jahre und denkt, das würde ich gerne nochmal aufarbeiten. Und dann darf man das nicht nur machen, sondern kriegt auch noch ein Team zur Seite gestellt. Also schon alleine aus dieser Macherperspektive finde ich es auch ganz spannendes Projekt, diesen Podcast.
Ja, ich kann das tatsächlich unterstützen. Ich habe nämlich auch noch so ein bisschen Material zu Hause liegen, wo ich auch immer denke, da muss noch was mit passieren. Und vielleicht muss ich mir das aber auch selber auf die Fahnen schreiben. Ich habe es irgendwie noch nicht so richtig gemacht und ich habe da, das ist ein guter Teaser jetzt auch, noch Werbung für mich, ich habe Knaller-Stories noch in der Hinterhand.
Ja, wir waren gespannt, wann die kommen. Bis es soweit ist, dass Frau Sickert ihre Knaller-Stories auspackt, hätten wir sonst noch weitere Hörempfehlungen. Nach den Nachrichten, die jetzt gleich kommen, geht es hier im Deutschlandfunk Kultur nämlich weiter mit dem Theatermagazin Rang 1. Und wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, empfehlen Sie doch unseren Breitband-Podcast weiter. Den gibt es gleich im Anschluss an unserer Sendung auf breitband.deutschlandfunkkultur.de oder über die Podcast-App Ihrer Wahl.
Und wir haben es ja heute auch schon einmal erwähnt. Wir haben auch einen Kanal bei Twitter, der da eben auch Breitband heißt. Und da wird auch gerade noch ein bisschen über die Sendung diskutiert. Da wurde nämlich nochmal die Frage gestellt zu unserem ersten Beitrag der Sendung übers Framing. Sollte Journalismus transparent framen oder ist es Aufgabe des Journalismus, Framing transparent zu machen? Und Elisabeth Wehling hat auch geantwortet.
Beides.
Also,
vielen Dank dafür.
Genau, und über Twitter können Sie uns natürlich auch nochmal erreichen, wenn Sie was loswerden wollen, denn Breitband ist damit auch am Ende angekommen.
Wir bedanken uns für heute und verabschieden uns. Wir sind
Theresa Sickert
und Markus Richter, wünschen ein schönes Wochenende und geben Ihnen noch eine letzte Netzmusik mit.
Und zwar Paternoster Poetry Beats to Procrastinate to.
Das machen wir jetzt. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur.